Heute antizipierte Realität. Wie geschieht und was leistet utopisches Denken? Der erste Teil eines Vortrages, den der marxistische Philosoph Ernst Bloch an der Freien Universität Berlin während der Berliner Universitätstage am 27. Januar 1965 gehalten hat.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein und freue mich, ein gemäßes Thema zu haben, was nun Freiheit und menschliche Würde und Planung angeht und Totalitäres angeht und, wie ich hinzufügen möchte, Totum angeht, Blick aufs Ganze oder aufs Überhaupt. Das alles ist in diesem Thema impliziert. Aber leider ein weites Feld für einen Vortrag, für nur einen Vortrag, was das Grundlegende angeht. Die Ausführungen haben ja mehr Platz. Also antizipierte Realität, wie geschieht und was leistet utopisches Denken. Ein weites Feld, das sich ersichtlich aus der Gegenwart in die Zukunft erstreckt. Vielleicht nicht nur einen Blick aus der Gegenwart in die Zukunft braucht, sondern auch einen schwierigeren, aus der Zukunft auf die Gegenwart und in die Vergangenheit, die neu umfunktioniert werden müsste zu diesem Zweck, indem es nämlich nicht nur Vergangenheit gibt, sondern das sehr reale Paradox von Zukunft in der Vergangenheit. Planung ist sehr alt. Vor allem Städteplanung ist schon griechisch und erst recht in der Renaissance am Platz gewesen. Die Manchester-Ökonomie, laissez-faire, laissez-aller, also diese extreme Art von wirtschaftlicher Freiheit, die den Unternehmer emanzipiert hat, mit allen seinen düster progressiven Zügen und allen seinen Schrecken, also die steht in Widerspruch. Etwas im Widerspruch zu der Planung. Wenn es in der Wirtschaft, in der Art des Warenumlaufs, der Produktion und Distribution diese Planung nicht so gegeben hat, dann wie gesagt, also in der Architektur, die geradezu ein Vorbild ist für Städtebau. Aber ich möchte beginnen mit dem, was dem nun zugrunde liegt oder darauf hindeuten, was dem, dass man planen muss, ja, dass man arbeiten muss und mit Plan arbeiten muss, zugrunde liegt. Das ist ja nicht so sehr unbekannt. Das ist Hunger. Das ist Mangel und Nichthaben. Damit fangen wir an. Wir sind als Menschen Mangelwesen par excellence. So etwas gibt es uns gar nicht, im übrigen Tierreich. So haben wir Bedürfnisse und eine nur uns eigene Lebensnot, die uns Nacktgeborenen mitgegeben ist und die in dieser Art die Tiere, trotz des angstvollen und unglücklichen Daseins der Tiere, wie Hegel sagt, die die Tiere in dieser Weise nicht kennen, weil sie ja viel besser ausgerüstet sind. Sie haben hier den Pelz oder bei Fischen seltener. Aber sie haben als Säugetiere dieses, sie werden viel rascher flügge als Vögel oder fit zum Existenzkampf im anderen Leben. Sie haben vor allen Dingen ihre Instinkte. Sie sind eingeschlossen in einen gut ausgefahrenen Lebensgang hinein. Sie müssen sich also sozusagen nicht den Kopf zerbrechen. Wir dagegen sind, wie gesagt, leiblich, unfertig, nackt, schlecht ausgerüstet. Unsere Waffen sind die Zähne und die Fingernägel, etwas schwach, vielleicht noch die Faust. Also wie können wir bestehen? Es ist überhaupt rätselhaft, dass die menschlichen Säuglinge so etwas wie die verschiedenen Eiszeiten und die anderen Zeiten vorher, die auch nicht schöner waren, die vielleicht zu heiß waren, wie sie das überstanden haben, wieso wir da sind, ist eine eigentümliche und merkwürdige Sache. Jedenfalls, es war nicht leicht zu bestehen, das angstvolle und unglückliche Dasein nicht nur der Tiere, sondern das Recht der Menschen mit den zahllosen Gefahren durch die Unbilden des uns Umgebenden, der ungeschwächten Wildnis und gar noch die Unbilden, die wir uns dann, weil es nicht reicht, selbst erst recht in Potenz geschaffen haben, in Form von Kriegen und anderem, was mit den Kriegen und auch mit Vermeidung von Kriegen zusammenhängt. Schön oder nicht schön, dafür haben wir, wie nicht unbekannt ist, ein Gehirn, das wir sehen lassen kann, im Vergleich mit den Tieren, und eine schon früh beginnende, wenn auch nicht, wie gesagt, reflektierte, notwendige Planung, um Vorsorge zu treffen für den völlig ungesicherten nächsten Tag. Arbeit, die erst die Menschen gebildet hat, wie Engel sagt, Arbeit hat die Menschen geschaffen erst, als sie aus dem Tierreich herausgetreten sind und Werkzeuge gebildet haben, also zuerst als die sogenannten Organprojektionen, Hammer, als Verlängerung der Faust, alles zur Befriedigung der Bedürfnisse, mit neu gesetzten Bedürfnissen, mit Bedürfnissen, die durch ihre Befriedigung überhaupt erst erwacht sind. Und so geschieht es, wie Simmel einmal sagte, der Mensch ist das Umwege machende Tier. Und auf diesen Umwegen hat er allerhand gefunden, was auf dem geraden Wege nicht wäre. Und nun die Tiere dagegen. Ihren Kopf haben sie vor sich gehängt wie ein Schloss. Das ist fertig, den tragen sie ihr Leben lang. Zum größten Teil gerichtet auf den Boden, mit dem Druck der Eingeweide, der vier Füßler. Ihre Mutationen sind sehr langsam, gehen über Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende hinweg. Gibt keine festen Arten, selbstverständlich. Aber die Verwandlung ist sehr langsam und nun sehen wir unsere 6.000 oder 8.000 Jahre menschliche Geschichte, die eine Sekunde, der Bruchteil einer Sekunde, allein schon im biologischen Zeitraum ist, vom Geologischen zu schweigen und gar vom Astronomischen, wo es um Milliarden geht. Was ist in diesen 6.000, 8.000 Jahren mit dem unfertigen Menschen, der sich nun mehr oder minder fertig zu machen versucht, der sich experimentiert, was ist aus diesem geworden? Der Leib ist gleich geblieben oder ähnlich. Aber alles, schon die Bekleidung ist doch etwas sehr Merkwürdiges. Von Titeln brauche ich gar nicht erst zu reden, die es bei Tieren nicht gibt. Also jedenfalls, wir haben nun 6.000 oder 8.000 Jahre Mutation, die Geschichte heißt. Andere Staatsformen, andere Kulturformen, andere Lebensformen, andere Horizonte, verschlossene, neu geöffnete Perspektiven ohne Zahl, die also, wie gesagt, unsere seltsame Spezialität sind in dem Lebenslauf dessen, was man die Menschheit nennt. Es ist bekannt, es gibt Biber, die bauen ihre Nester und die Bienen und die Ameisen bauen auch ihre Nester. Aber wie gesagt, eingefahren sind immer dieselben. Sodass, wenn etwa auf die Ameisen hingewiesen wurde, was sehr beliebt war Ende des vorigen Jahrhunderts, Leben der Bienen, Leben der Ameisen, Leben der Bienen von Maeterlinck und so, und hier die ungeheure Klugheit betont wurde, mit der die Ameisenhügel, auch diese, errichtet sind, so fällt mir dazu ein Satz von dem geistreichsten Menschen, der Mitte dieses Jahrhunderts gelebt hat, Chesterton, gefällt mir ein Satz von dem ein, ja, schön und gut, aber in diesen Ameisenhügeln hat man noch schwerlich Alleen gefunden, die mit den Statuen berühmter Ameisen geschmückt waren. Das ist uns vorbehalten gewesen. Und man könnte auch eine Geschichte der Kühe schreiben, in 15 Bänden oder in 25 Bänden, aber für Chesterton fort, das wäre vermutlich eine recht langweilige Lektüre. Sodass also hier wir auch wieder mit allen Problemen sehr merkwürdig dran sind, indem aus diesem Mangelwesen und seiner Mangelware die also das Schicksal für Tausende war und heute noch das Schicksal von Millionen Menschen, beinahe Milliarden Menschen ist, diese Mangelware, der sind wir doch recht kräftig und auch recht unzureichend, aber doch mit einer Tendenzrichtung auf Abschaffung hin. Über die Mittel, da beginnen die Fragen und die Finessen. Mit einer Tendenz auf Abschaffung hin sind wir dem begegnet. Das alles ist mehr als bekannt. Doch für unseren Fall folgt daraus allerhand. Zum Beispiel Triebhaft. Aus dem Triebhaften, also aus dem Hunger an sich, den wir mit allen lebenden Wesen teilen, aus dem Hunger an sich, da gibt es ein Sich-Reflektieren, das unser Teil ist. Und der sich-reflektierende Hunger heißt Sehnen, heißt Sehnsucht, die nur bei uns vorkommt, heißt ein Ausmalen dessen, wie es anders, das heißt besser, für die Bedürfnisbefriedigung in jedem Sinne sein könnte, heißt Hoffen, ein mehr oder minder ausmalendes Hoffen und schließlich, da dieses allein nicht satt macht, sind das Motoren für ein Wollen, das mehr ist als Wünschen. Wünschen schließt an Sehnen an, die zweite Etage, ausmalend, geheizt von Hoffnung. Also ein tätiges Wollen und das so Vorgestellte ausmalen und vorstellen, vor mit Bindestrich, stellen, um das nun auch befriedigend zu erreichen. Das ist die reflektierte Weise des Hungerns und des Hungers. Wird diese Weise, diese reflektierte Weise objektiviert, also nicht nur eine Selbstreflexion, sondern Objektivierung, dann entsteht also gleich das, was man Planen nennt. Ein immer bewussteres, immer rationalisierteres Planen mit Kalkulation der Mittel, scharfmachend zum Zweck, der selbst ebenfalls eine ungeheure Geschichte hat, die Geschichte des Zweckdenkens, wobei wir ja so weit gekommen sind, dass jeder Mensch ungefähr weiß oder zu wissen glaubt, was er jetzt und was er nachher will, aber es noch keinen Menschen gibt, der weiß, was er überhaupt will. Also der Zweck selbst steht in Perspektive, hat ein verdämmendes Selbst an sich, wenn radikal gefragt wird. Es gibt hier ein Ultraviolett und besonders hier. Das Ultraviolett des Wohin und vor allen Dingen des Wozu, denn das alles. Wenn die Sättigung eingetreten ist, die im Trab hält, weil sie ja nicht bleibt, weil also immer wieder Hunger eintritt oder weil in unserer Konsumgesellschaft von der Industrie durch Reklame ja besonders stark Bedürfnisse erzeugt werden, von denen der Mensch vorher gar nicht gewusst hat, dass er sie hat. Aber indem sie befriedigt werden können, die Befriedigung Profit abwirft, gibt es also angeheizte Bedürfnisse in der Konsumgesellschaft, die auf diese Weise sich auf den Füßen hält. Das setzt nun den Plan, setzt nun den Arbeitsvorgang und der Arbeitsvorgang ist nun ganz besonders menschlich. Hier erst, wie gesagt, ist der Mensch geschaffen worden, als der, den wir ihn kennen. Ein Werk tritt ein. Das Bedürfen treibt zu einem werkhaften Verhalten und dieses setzt nun ganz besonders stark und deutlich die Teleologie des Arbeitsvorgangs, der danach gemessen wird, wie weit er tauglich ist, um das Vorgehabte zu erreichen oder gar zu überbieten, zum Zweck eines menschlichen, uns beherbergenden Hausbaus auf dem, aus dem und in dem Rohstoff des Sterns Erde. Mit einem Umbau des Sterns Erde zu einer besseren Erde, uns gemäßeren, sich dadurch auch unterscheidend von allem, was in der Vergangenheit war und sich vermutlich unterscheidend von allem, was sonst die kollegialischen Planeten in unserem Sonnensystem zustande gebracht haben. Der Punkt auf dem I scheint doch hier zu sein. Wie dem auch sei, das wäre nun die erscheinende Objektivierung, vor allen Dingen auf der Strecke des Arbeitsprozesses, der Entwicklung der Produktivkräfte, der dadurch geschehenen Anpassung der Produktionsverhältnisse, also Übergang aus der feudalen in die kapitalistische, Übergang aus der kapitalistischen in die sozialistische Wirtschaft. Dieses ist gesetzt und, wie gesagt, mit großen Rückschlägen verbunden, wurde teuer bezahlt, düster progressiv, habe ich schon gesagt, es wurde teuer bezahlt, indem mit dem Arbeitsprozess, mit dem feudalen und wachsen mit dem kapitalistischen und nicht abgeschafft mit dem Versuch eines sozialistischen Arbeitsprozesses, die Selbstentfremdung gewachsen ist und die Verdinglichung gewachsen ist, die Verdinglichung zum Beispiel der Ware und des Warenumlaufs gleichzeitig gewachsen ist, was wieder rückwirkend die Selbstentfremdung der Arbeitenden und auch der, die Arbeit aus der Arbeit Profitierenden, vermehrt hat. Dieses ist der trübe Rest, mehr als ein Rest, der geblieben ist und der sich trotz aller Rationalisierung, vielleicht auch zum Teil wegen einer abstrakten Rationalisierung, immer neu erzeugt. Dergestalt, dass Klassengesellschaft entstanden ist, beginnend mit dem Ackerbau, zum Unterschied von dem vorhergehenden Stadium der Jäger und der Sammler, beginnt mit dem Ackerbau durch Kriegssklaven, unterstützt die Teilung der Menschheit in zwei Gruppen, um einen Ausdruck von Brecht zu gebrauchen, der so allgemein und so scharf zugleich ist, dass kein Kopfschütteln entstehen kann, also in Unternehmer und Unternommene. Das macht die Klassengesellschaft notwendig aus, ohne Vorwurf zunächst. Das musste geschehen und wie gesagt, es war ungeheuer produktiv. Nur so geschah die rasende Entfesselung der Produktivkräfte im 18. Jahrhundert mit der industriellen Revolution, fortsetzt ins 19. und ins 20. Jahrhundert. Wieder vermuten, noch mit der kapitalistischen Wirtschaft. Aber wie gesagt, teuer bezahlt und wie gesagt, die bekannte Selbstentfremdung und Verdinglichung ist durch die Vergesellschaftung unserer Produktionsmittel noch nicht aufgehoben, sondern es kommt etwas, das vorher nicht in der Planung war, nicht im Konzept war, sondern das erst der Verwirklichung auftrat, sodass also hier die Perspektive nicht rationalisiert genug war. Wenn man das nicht erwartete, zeigte das Phänomen, dass das Totalitäre entsteht, gänzlich wieder den Willen und die Abrede, wonach doch der Staat absterben muss im Verlauf der Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Also ich sage, die Gefahren lauern auf allen Gegenden, nicht für uns wissenschaftlich an diesem Ort, nicht beklagen, nicht beschimpfen, sondern verstehen, was ist denn hier geschehen, dass das so aussieht in dieser Linie. Und auf der anderen Seite, was ist geschehen, dass hier wieder jedes Erwarten wieder abredet, die oft berühmte Freiheit des Individuums, und es gibt keine andere. Freiheit ist immer die Freiheit der anderen, sagt Rosa Luxemburg, ein unverdächtiger Zeuge. Also, dass die so viel Raum hat, der früher nur als Ellbogenraum Kurswert hatte. Wieso hat er so einen sozusagen moralischen Kurswert bekommen? Die Entfremdung ist in sehr viel Ideologie eingetreten, dadurch wurde sie verschleiert, wurde umgetauft, panis et circenses, altes Rezept, um die Leute bei der Stange zu halten, hat man als ihre getan, üppige Ideologie wurde entwickelt, aber immer wurde über dem Produkt das Produzierende gern vergessen oder das Produzierende gezwungen, sich mit den Mitteln zur bloßen Reproduktion seiner Arbeitskraft zu begnügen. weil nicht mehr da war. Als für dieses, wobei Reputation der Arbeitskraft ein sehr weites Feld sein kann, sehr ausgebaut wird, wie gesagt, Circenses, die Spiele, das Vergnügen, das kann ja ungeheuer weit ausgedehnt werden und zeigen sich neue Opiate und neue Mittel zur Betäubung und neue Mittel des Selbstvergessens und der Abschaffung unserer zwei wesentlichsten Merkmale, die in der Sehnsucht gesetzt sind, nämlich Unzufriedenheit und Hoffnung, die entweder dämpfen oder sie ablenken. Das ist das Feld der Circenses. Dagegen nun also hat der Arbeitsvorgang, wie ich sagte, eine Teleologie. Der Teleologie sind wie jeder Wohltat keine Grenzen gesetzt. Also es müsste nun an die Stelle und muss an die Stelle Tendenzkunde treten, der Strom, der darin ist, der zweckhaft und zielhaft vor allen Dingen, bestimmte Strom, zwischen Ziel und Zweck sind Unterschiede. Also zielhaftmals, zunächst und auch am Ende, bestimmte Strom von Tendenz, von Intention im Menschen, im Subjekt und von Tendenz in den Verhältnissen, die ihn umgeben, der braucht Tendenzforschung. Und zwar Tendenzforschung zu unseren Gunsten. Das ist immer gesetzt, von vornherein. Dass Menschen sind, die das machen, und es für Menschen gemacht wird. Also Humanmedizin. Human, ja, man kann sagen, Humansoteriologie. Um auch theologischen Begriffen heutzutage einen Platz zu geben. Humansoteriologie des Arbeitsprozesses mit dem Reich der Freiheit als eine Invariante seiner Richtung, das macht die hier einschlägige Antizipation, das Gewissen und das Eingedenken von Antizipiertem. Das macht dies besonders aus, diese Tendenzforschung eng in Fühlung mit der Richtung, wohin sich der Wirtschaftsprozess und der Gesellschaftsprozess wendet, sich wenden will, objektiv sich wenden will, enge Fühlung, in Schwimmrichtung mit dem. Das macht die Teleologie des Arbeitsvorgangs erst konkret und macht sie im Inhalt erst möglicherweise substanziell. Grundanliegen also und Grundanliegen unserer Zeit im Besonderen vor allem ist derart die Arbeit, die Laboratoriumsarbeit des Gedankens an einer eingriffsmächtigen Erkenntnis, an einer Theoriepraxis zugleich mit dauerndem Oszillieren zwischen Theorie und Praxis. Theorie setzt eine Praxis, aus der Praxis ihre Rückschläge oder auch ihre Heterogonie der Zwecke. Setzt sich eine neue Theorie, die wieder eine neue Praxis, also ist ein dauerndes Oszillieren zwischen beiden vorhanden. Das macht also dieses aus und macht die Einsicht auch aus, um auf Gegenwärtiges zu kommen. Die Einsicht auf das Problem einer ideologischen Koexistenz, die im Osten keine gute Presse hat, vorerst. Obwohl zum Beispiel eine Einheit wie Bewahrung des Friedens auch nicht nur politisch ist, sondern schon ins Ideologische hineingreift. Eine ideologische Koexistenz, die möglich ist zwischen Halbheiten. Hier ist etwas, was dort nicht ist, dort ist etwas, was hier nicht ist. Es läuft immer nur auf einem Bein, merkwürdigerweise. Hier die Freiheit, dort drüben die Ordnung. Und Ähnliches, das erfordert also eine ideologische Koexistenz, zu der die technische Automatisierung ohnehin, ob man will oder nicht, Wege ebnet. Dass man also den merkwürdigen Begriff der Epoche hat, was ist denn eine Epoche? Banal ausgedrückt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber Epoche ist auch eine Einheit, die durchgeht und bei den vielen Verflechtungen, die jetzt sind, gibt es erst recht eine Epoche, so wie der Kapitalismus eine Epoche ist, der Feudalismus, die Antike, das sind auch schon Epochen gewesen, in denen also der sich differenzierende Prozess sammelt, etwas sammelt und ein Verständnis möglich ist, bis zum Kopf einschlagen. Aber es ist eine Begegnung da. Ein Haifisch und ein Elefant können sich nicht begegnen und keinen Krieg führen. Aber schon, was im selben Wasser lebt, hat eine, ob es will oder nicht, eine Einheit, in der Krieg oder Verstehen möglich ist. Und nun, wieder Rosa Luxemburg, es gibt keine Demokratie ohne Sozialismus. Es gibt keinen Sozialismus ohne Demokratie. Hier sind schon andere substanzielle Einheiten als die bloß formal erscheinende von Epochen drin. Und das eben ist ideologische Koexistenz mit Problemen und nicht mit Verbeugungen oder Verschweigungen oder Zuckerwasser oder Hinterhältigkeiten. Und wenn wir weiterleben wollen, steht das vor der Tür und ist schließlich das reflektiert antizipierte Verhältnis der heutigen Menschen zu ihrer sogar nahen Zukunft, nicht nur zu der ferneren.
Sie hörten den ersten Teil eines Vortrages von Ernst Bloch an der Freien Universität Berlin, der vor fast genau 45 Jahren während der Berliner Universitätstage gehalten worden ist.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Bloch, aus einer jüdischen, kleinbürgerlichen Familie stammend, ist insofern untypisch für einen Marxisten, als seine Vorstellungen stark auf heilsgeschichtliche Motive des Christentums zurückgreifen. Im Zentrum seiner Anschauung steht der über sich hinausdenkende Mensch. Das Bewusstsein des Menschen ist nicht nur das Produkt seines Seins, es ist vielmehr mit einem metaphysischen Überschuss ausgestattet. Und dieser Überschuss findet seinen Ausdruck in den sozialen, ökonomischen und religiösen Utopien, in der bildenden Kunst, in der Musik und in Tagträumen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Vortrages »Antizipierte Realität«. Wie geschieht und was leistet utopisches Denken?
Nun gibt es also hier die großen Utopisten, sozialen Utopisten, wie etwa Thomas Morus, Campanella im 17. Jahrhundert, die erste technische Utopie von Francis Bacon, die Nova Atlantis, worin es sogar eine komplette, das heißt Templum Salomonis, eine komplette technische Hochschule vorher gemalt. Und es gibt im 19. Jahrhundert mit der beginnenden, also nach der industriellen Revolution, mit dem Zauberwort L'Industrie, gibt es die Saint-Simonische Utopie, die englische bei oben, die französische bei wieder französische noch früher, bis Saint-Simon, als Saint-Simon von Fourier. Also das sind abstrakte Utopien, in denen im Kopf etwas ausgemalt ist, und der Glaube besteht, man muss da nur zu reichen Leuten gehen, die guten Sinnes sind, also philanthropisch sind. Die müssen von dem, was ich denke, überzeugt sein und dann wird die Welt danach verändert werden. Nun, das blieb einsam, wie gesagt, weil die Schwimmrichtung nicht eingehalten war. Der Übergang zur konkreten Utopie, ein Wort, das als Paradox im Anfang erschien, weil ja natürlich für die Kategorie Utopie eine Abwertung auch sehr, sehr profitabel war. Das sind so die Weltverbesserer, die Schlechten. Und wenn ein Geschäftsmann sagt, der Plan ist ganz gut, aber er ist utopisch, so ist er damit für ihn abgewertet. Dieses Wort bedarf seiner Ehrenrettung, wie die Gößen, oder das Wort gotisch und das Wort proletarier, das ursprünglich eine Beschimpfung war, eine Ehrenrettung dann bekam, also dieses Wort muss auf seinen Rang, auf seinen philosophischen Rang, musste erst gebracht werden. Auch der Gestalt, dass die Begrenzung auf bloß soziale Utopien aufgehoben wird. Es gibt medizinische, technische, künstlerische, geografische Utopien, religiöse Utopien, Utopien gegen die stärkste Nicht-Utopie, gegen den Tod. Also es gibt zahllose Ausmalungen, die alle den Rang und die Gefahren eines Utopikums haben. Kolumbus wollte das verlorene irdische Paradies entdecken. Und er glaubte es im dritten Brief an die spanischen Dotatoren, also Ferdinand und die Isabella, in der Nähe der Orinoco-Mündung entdeckt zu haben. Mit linden Lüften und einem betäubenden Wohlgeruch. Ich bin in der Nähe des irdischen Paradieses, war infolgedessen der Mensch, der am stärksten enttäuscht worden ist. wie man sagen kann. Aber das ist geografische Utopie, die durch Jahrhunderte hindurch geht, bis zu der Suche nach dem geheimnisvollen Südland, dem Südkontinent und so fort. Thule ist eine andere in Sturm und Drang gewesen, eine andere geografische Utopie. So ist das nicht schon in seiner Ausbreitung auf die sogenannten Staatsmärchen beschränkt. Und wie gesagt, konkrete Utopie stellt kein Paradox dar, sondern bezeichnet den Einklang mit der Tendenz und mit der Latenz. Das ist dessen, was im Schwange ist, was versteckt ist, verborgen ist. Aber die Tendenz führt und relativ erfüllt und dialektisch sich durchsetzt und den Mangel erzeugt, indem hier das Bessere im Schwange ist, wie gesagt, aber nur im Schwange. Ein sehr sonderbarer, philosophisch schwer durchdringbarer Realitätsgrad, das noch nicht im Schwange sein, aber nicht nichts. Also das ist das, der Fundus und das Fundament des Utopischen, das höchsten Rang und bei Strafe des Untergangs. Genaues Nachdenken mit Gewissen und mit Eingedenken, das überhaupt verdient und nötig hat. Und die ganze Generalstaatsarbeit von Planung erst gründlich und philosophisch führt. Hier haben wir nun eine Trennung, die sehr wichtig ist und die auf Herz und Nieren geht. Und jeder erlebt, die große Entwertungen möglich macht des Utopischen und einen etwas zu strapaziösen Heroismus auch im Gefolge zu haben scheint. Nämlich, die Dinge fallen nicht zusammen. Die Nah-Antizipation und die Fern-Antizipation. Nahantizipation ist also, dass das Erwünschte von uns noch erfahren werden kann. Es dürfen also diese Fernziele der Hoffnung, die sollen gar nicht so weit gesteckt sein. Sonst, wie gesagt, tritt ein, dass Menschen fragen können, was geht mich das an? Oder dass Unmenschlichkeiten entstehen, der Gestalt, dass Menschen, die jetzt leben, für die nächste, übernächste oder überübernächste Generation schonungslos verheizt werden. Als bloße Sprossen, als bloße Mittel zu diesem Zweck, zu dem Fernzweck, Reich der Freiheit. Die Nah-Antizipation und das Problem der Naherfüllung ist so eben, dass Erlebbarkeit, Erfahrbarkeit den Rang sogar dieses Vorgriffes ausmacht und dieses ausmacht, dass überhaupt von mir ein utopisches Bewusstsein und Handeln verlangt werden kann. Nach der ersten russischen Revolution, der misslungene von 1905, erschien ein Roman von Arzi Baschew mit dem Titel Sanin, S-S-A-N-I-N, in dem eine nachdenkliche Frage gestellt ist. Also als die Revolution niedergeworfen war und die Kerker und sich gefüllt haben und die Galgen auf sich was zu tun hatten und Sibirien auch überlastet war mit Sträflingen, da zieht sich einer von diesen frühen liberal-sozialistischen Revolutionären namens Sanin völlig aus seinem Freundes- und Genossenkreis zurück. Er gibt sich einem behaglichen Leben, epikurischer Art, und als seine früheren Freunde ihn fragten und ihm Gewissen reden, sagte er folgenden nachdenklichen Satz. Sagt, wozu soll ich mich aufhängen lassen, damit die Arbeiter des 32. Jahrhunderts keinen Mangel an Nahrung und Geschlechtsgenüssen haben? Und damit kehrte er sich ab. Epikurisch. Denn das, was die Arbeit des 32. Jahrhunderts dann haben sollen, ist ja auch epikurisch Nahrung und Geschlechtsgenüsse, also Lust. Er kehrt sich epikurisch ab für sie selbst. Ja, aber die Gefahr dabei ist, dass das nun grauchend wird, dass diese Utopie praktizistisch wird, dass sich entspannt wie einmal Benjamin sich ausdrückte, auf eine stufenweise Verbesserung der Gefängnisbetten. Und mehr geschieht nichts. Das ist dann Reform. Und das Ganze bleibt und Flickschusterei wird gemacht. Und wie gesagt, man lebt von der Hand in den Mund. Man weiß eigentlich gar nicht recht, warum. Und so geht das in einem sehr lahmen Tempo weiter. Zuverlässig ohne echte Zukunft, in dem nur ein bisschen verbessert wird. Ein offenes Problem. Auf der anderen Seite, wozu soll ich mich aufhängen lassen? Damit und so weiter. Und wozu soll ich verheizt werden? Sollen wir verheizt werden? Carpe diem, pflücke den Tag, das Leben ist so kurz. Und die Finalität, ja, es ist unser Schicksal. Aber in diesem Fall ein sehr unangenehmes Schicksal. Und es ist kein unanständiger Mensch, der das vernetzt. Das andere nun ist das Antizipierende schlechthin, dass das Reich der Freiheit politisch, soziologisch im Sinn hat und, wie man fälschlich sagt, die säkularisierte Form der Freiheit des Kindergottes, der Paulusbrief. So kommt Basileia Thessaloterias. Also das Reich der Freiheit kommt daher, als Freiheit der Kinder Gottes. Das ist dann die Herstellung des Himmels auf Erden, was alle großen sozialen Bewegungen erfüllt hat, alle Ketzerbewegungen erfüllt hat und in der Hussitenbewegung im Deutschen Bauernkrieg emergierte, bei den Albigensern ebenfalls, emergierte. Von oben bis unten Herstellung, und zwar so, dass wir es noch erleben allerdings. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Satz von Jesus am Kreuz mit dem einen Schächer, das steckt drin. Wir werden alle lebenden Leibes in dieses Paradies eintreten, wenn wir uns daran halten und Tempo in die Bude bringen. Aber auch wenn das nicht geschieht, ist es ein Endtraum und bezeichnet in der Tat das utopische Totum. Ohne dieses Totum ist Stückwerk, ohne dieses Totum kann, also revolutionär politisch gesprochen, nicht einmal ein Bergarbeiterstreik in Siebenbürgen geführt werden. Wenn nicht etwas noch dahinter ist, das über 0,5 Pfennig vor die Stunde hinausgeht, das greift in die Fantasie, das macht was anderes als das lahme Vorwärtskriechen. Das wird eben die großen Weltveränderungen hervorgerufen, auch die nicht-revolutionären. So in Alexander. Also wenn das fehlt, wie gesagt, das Totum, dann haben wir ein lähmendes Stückwerk, dann fehlt Gewissen und Eingedenken, dann sind es halbe Menschen, Utopikum zu sehr herabgesetztem Preis, Utopikum für eine Krämergesinnung, die von der Hand in den Mund lebt, die wie in dem alten Österreich fortwurzelnd, eine sich fortwurzelnde Revolution, was ist denn das? Also ein Widerspruch im Beiwort, eine Contictio in adjecto, tritt hier und im Übrigen ist es auch bei anderen Angelegenheiten so, oder sehr oft so, dass man über das Ziel hinausschießen muss, um das Ziel zu treffen. Dies ist das Problem der anderen Seite, wobei wir aber sehen können, dass das utopische Totum durch die Verheizung der Menschen zu einer gar nicht utopischen Totalität übergehen kann. Also eine Karikatur von Totum, aber davon abstammend, der Nachdenklichkeit überliefert. Was ist denn das? Das ist also, während das andere im Fortwursteln sich karikiert, ist dieses eine bis jetzt nicht abgeriegelte oder verriegelte Möglichkeit zur Unmenschlichkeit, indem er nicht mehr an den Menschen denkt und auf diese Weise auch nicht nur sein Glück, sondern seine Würde mit Füßen getreten wird, aber mit Füßen, ja, wie soll man das ausdrücken, die doch Verwandtschaft, deren Gang Verwandtschaft mit dem Gang des Totum hat oder haben soll. Hier ist also die Schwierigkeit bei beidem bezeichnet, zugleich die Verführung, die beides hat, und zugleich die Unabdinglichkeit von beidem, Also ein Grundproblem, wie ich es andeutete, in der Antizipation, in der Planung, Nahplanung oder überhaupt Planung, die notwendig dann eine Fernplanung oder meistens notwendig, eine Fernplanung ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Beide zu vereinen, also eine Montage zu finden, eine so ohne Kompromiss oder ohne Eklektizismus, selbstverständlich nicht. Aber eine so gütige wie weise Montage zwischen beiden zu finden, zwischen Etappe und Ziel, zwischen Leben und Tun in der Etappe und dem Ziel, über das wir fast alle einig sind und das wir auch schon deutlich sehen, aber man weiß nicht, wie man hinkommt. Über die Mittel sind wir sehr uneinig. Über das Ziel, da gibt es Dinge in der Welt, über die man nicht verschiedener Meinung mehr sein kann. Wie kann man nun Etappe und Ziel und das Ultraviolett des Ziels, das objektiv real gegeben ist in der fragmentarischen Welt, wie kann dieses in eine Verbindung kommen? Nicht durch Festlegung des Ziels selbst. Das erzeugt Terror. Wenn das dogmatisch, pfäffisch festgesetzt wird und alle Menschen mit Fressen oder Sterben dieses auf sich nehmen haben, dann entsteht nicht nur Gefahr der Nahantizipation, sondern entsteht notwendig Druck und Totalitäres, in dem das Totum als erreicht dargestellt wird oder als völlig repräsentiert. Wenn dagegen es so ist, gemäß der unfertigen Welt, dass wir nun Richtung darauf haben, dann lebt dieses Totum als Invariante der Richtung auf etwas hin, das es noch nicht gibt, das aber im Schwange steht und wo alle Mittel gemessen werden müssten. Am Ende, wir haben den sehr schlechten deutschen Ausdruck, das miserable Zeitungsdeutsch und Geschwätzdeutsch, letzten Endes, das ist die einzige Stelle, wo das einen Sinn hat, letzten Endes, jedes Mittel danach gerichtet werden kann, darauf gerichtet und danach gerichtet werden kann, verworfen oder bejaht. Dieses ist die schwierige Frage einer Symbiose. Und noch etwas, eben ohne das Totum können wir ja auch die Mittel gar nicht werten. Von dem Maße des Reichs der Freiheit her können alle Verletzungen, die die Mittel diesem Reich der Freiheit antun, wenn sie Mittel sind, kritisiert werden. Wenn das nicht da ist, dann haben wir gar keine Möglichkeit, eine Kritik zu üben, weil wir keinen Maßstab haben. Oder nur den vagen Maßstab, ja nun Menschlichkeit, ein leerer Maßstab. In dem Selbst ist etwas nicht in Ordnung, dass es so gekommen ist, so wie in dem Heiligen Synod etwas nicht in Ordnung ist, und Tolstoi hat es vom Urchristentum aus kritisiert. Eine sehr unangenehme Art, die viel unangenehmer war als die Hegelschen Welträtsel, die nicht gebissen haben im Heiligen Synod. Aber vom Urchristentum hat es gebissen. Gut, da ist ein Absolutum, ein Totum gesetzt gewesen und wird diese miserable Art von Verwirklichung gemessen und kritisiert. So ist auch hier das Totum unabdinglich, mit allen Gefahren im Bewusstsein, die seine menschliche und seine historische Durchsetzung mit sich führt, aber nicht im Schilde führt, sondern mit sich führt. Also, wie kann Totum im Gewissen und Eingedenken gehalten werden, ohne dass Totalität herauskommt? Und wie kann die praktische Arbeit, tägliche Dienste, tägliche Bewahrung, wie sie in guter und großartiger bürgerlicher Form Goethe dargestellt und ausgesagt hat und vorgelebt hat, wie kann das auch mit dem Totum zusammengehen, ohne dass wechselseitig ein Vergessen eintritt? Meine Damen und Herren, ich komme nun wirklich allmählich zum Ende. Dieses Problem ist so weit und so reich, dass 50 Akademien der Wissenschaften nicht ausreichen, es theoretisch nur annähernd richtig zu behandeln. Wir müssen hier auf die Praxis hoffen, in der sich die Wege allmählich zeigen und durchsetzen. Dazu auch das Thema ideologische Koexistenz. Die Frage ist nun, wie weit dieser Gedanke von noch nicht, das noch nicht Bewusstem und noch nicht Gewordenem und die Kategorie objektiv realer Möglichkeit ihre Eintrittsstelle in die einzelnen Wissenschaften haben. Nun, die Tagung hier, die wird ja in diesem Punkt notwendig weiterführen, diesen sehr dialektischen Motor des noch nicht in den Wissenschaften zu zeigen und endlich ihn arbeiten zu lassen, also in der Psychoanalyse, in der Psychologie, in der allzu positivistisch und stromlos gewordenen Soziologie. Ich spreche davon, die Zeiten sich wenden oder die Gewalt ist die Geburtshelferin einer Gesellschaft, mit der die Alte schwanger ist. Was ist denn das? Schwanger sein mit einer neuen Gesellschaft? Also hier in die Ethik, in die Ästhetik, in die Religionsphilosophie, in die verschütteten Probleme von Naturphilosophie hinein, in der endlich die Kategorie Qualität in der Natur wieder gegen Formalismus und bloße Quantifizierung älterer Art zur Geltung kommt als ein übersehenes und das Problem einer Teleologie in Naturvorgängen endlich auch einen nicht-pfäffischen Platz bekommt. Das liegt alles in dem Horizont von noch nicht, für den eine Fühlsamkeit, Empfindsamkeit und ein Nachdenken hin und her auf seinem Pulte, Faust in Mitternacht notwendig ist. Und frühere Zeiten haben dieses Gebiet gar nicht gehabt, das plötzlich vor uns auftaucht, oder mindestens haben sie nicht reflektiert, und in der Planung ist das impliziert. Eine implizierte Teleologie eines noch nicht vorhandenen Zwecks oder eines Zwecks, der nicht nur nicht noch nicht vorhanden ist, sondern sich bildet, utopisch bildet, mit Invarianz der Richtung. Das also ungefähr wäre das, was als Problemtafel hier anzurichten wäre, kalt und gekocht, beides und auch noch völlig Rohstoff zum Teil. Träume, Nachtträume, verschieden von Tagträumen, Wunschträumen am Tage. Tagträume eröffnen ein riesiges Reich von noch nicht, mit verschiedener Verantwortung, medizinisch, sozial, technisch, geografisch, künstlerisch, religiös, Wunschlandschaften, in Malerei, in Dichtung, in Oper und die vielen Religionsinhalte, die alle gefüllt sind mit Erwartung von etwas und mit dem Gewissen des Eingedenken, wie es in einem Psalm heißt, mein Rechter soll verdorren, wenn ich dein vergesse, Jerusalem. Das nicht das Vorhandene. Also dies alles, quod Religionsphilosophie, dies alles ist etwas, das mehrfach, wie mir scheint, zu nagen und zu beißen gibt, und den eigentlichen philosophischen Sinn von Planung und der ihr zugrunde liegenden Antizipation annähernd bezeichnen kann, in, wie gesagt, der unfertigen Welt, in der Welt, die selbst ein Experiment ist, die selbst voller Modelle ist. Nicht nur unser Denken hat Modelle, mit denen wir uns eine vorhandene und eigentlich fertige Wirklichkeit schlecht und recht zurechtlegen, sondern es gibt Modelle in der Welt. Alle Gestaltungen der Welt sind Ausdrucksgestaltungen ihrer selbst, sind Experimenta. Die ganze Welt ist ein Laboratorium, ein sehr laborierendes Laboratorium von etwas, was noch nicht herausgebracht ist, was in ihr steckt, also das Laboratorium von Sinnfindung. Das überhaupt, das ist das, was in der objektiv realen Möglichkeit die möglichen Inhalte bezeichnet und ausgibt. In einem frühen Buch Geistotopie habe ich vor sehr langer Zeit den Satz geschrieben, so ist der Marxismus in der Lage, eine Kritik der reinen Vernunft zu sein, zu der die Kritik der praktischen Vernunft noch nicht geschrieben worden ist. Die Kritik der reinen Vernunft ist die Darstellung des naturwissenschaftlichen Determinismus. also newtonsche Welt, die hier philosophisch reflektiert wird. Wie ist die Erkenntnis theoretisch möglich? Da gibt es einen schmalen Ausweg in der Ideen des Unbedingten. Vorkommen, die in der Welt nicht gedacht sind, nicht vorkommen oder auch nicht wissenschaftlich gedacht werden können, aber Postulate sind und Antizipationen sind, vor allen Dingen aber Postulate. Und die ihren Wert haben, nicht im Sinn des Erkanntwerdens, aber im Sinn der Forderung des Moralischen, das vorsteht, damit überhaupt Recht gelebt werden kann, also damit es Freiheit gibt. Und Kant fügt nun traditionell hinzu, Gott und Unsterblichkeit. Aber halten wir uns an die Freiheit, die es gibt. Und es gibt einen Satz von Kant in den Träumen eines Geistersehers, wo der vorsichtige, penible, pünktliche, straffsinnige, grundehrliche Kant den Satz sagt, die Verstandeswaage ist doch nicht ganz unparteiisch. Und ein Arm derselben, welcher die Aufschrift führet, von Kant gesperrt gedruckt, Hoffnung der Zukunft, macht, ein Arm derselben, welcher die Aufschrift führet, Hoffnung der Zukunft, macht, dass Gründe und Argumente, welche in die ihm angehörige Waagschale fallen, an sich schwerwiegende Gründe und Argumente auf der anderen Waagschale in die Höhe ziehen. Dies, schließt Kant, ist die einzige Unrichtigkeit, die mir bewusst ist, in meinem Denken, die mir bewusst ist, die ich nicht beheben kann, aber wohl auch nie beheben will. Wirklich, mit diesem. Also dieses ist Inhalt von praktischer Vernunft. In Verbindung mit der Kritik der reinen Vernunft, also der Lehre des Determinismus, der Gesetzlichkeit zu setzen. Hier ist diese andere Sphäre bezeichnet, die in einem Rohzustand noch vorliegt und bewohnt von Religionen und von Kunstwerken und von Dichtungen, aber nicht in Philosophie bewohnt. An dies Philosophie zu bringen, ist, wie gesagt, implizit in jedem Problem von Antizipation und von Planung und von dem, was man wissenschaftliche Ahnungen nennt, durchaus, die dazu lebendig sind. So also wäre die Hauptsache aber, Einheit zwischen Nah- und Fernzielen herzustellen, humane Einheit herzustellen, eine Realität, die zwei Forderungen entspricht, Sozialismus und Demokratie, die ohnehin sich nahe beistehen könnten per Definition, wenn es soweit wäre, dass der Sozialismus anfinge zu beginnen. Aber nicht nur das, sondern auch das, was im Christentum einmal gedacht war oder gemeint war, ohne das Pfäffische, ohne die Ideologie für die herrschende Klasse, womit man die Sklaven gut bei der Stange halten konnte, ohne die Herrschaftsideologie und die Duckmäuser-Ideologie, die alle zusammen von der Verwaltung des Christentums durch die herrschende Klasse hier eingedrungen sind. Aber wie gesagt, es bleibt ein Rest. Und dieser Rest ist dem demokratisch-sozialistischen Humanismus nicht so außerordentlich fremd und geht in die Tiefe der Sache hinein. Auch bei Atheismus geht das in die Tiefe der hier bedeutenden Sache hinein, wobei wir aber in all dem den Satz, mit dem Marx seine Doktordissertation schloss, als war noch ein reiner Idealist, nicht vergessen mögen, Prometheus ist der vornehmste Heilige im philosophischen Kalender. Ich danke Ihnen.
Sie hörten einen Vortrag des Philosophen Ernst Bloch über antizipierte Realität. Wie geschieht und was leistet utopisches Denken? Gehalten während der Berliner Universitätstage am 27. Januar 1965.